Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
Stefan Detjen. Er leitet das Hauptstadtstudio des Deutschlandradios und ist außerdem Chefkorrespondent im Hauptstadtstudio in Berlin. Hallo, ich grüße Sie und alle, die uns zuhören.
Hallo auch von mir. Schön, dass ich da sein kann.
Wir freuen uns auch. Und Sie haben es vielleicht, die Sie zuhören, gerade in den Nachrichten gehört. In Berlin ist in einem Hotel in der Nähe des Alexanderplatzes das riesige zylinderförmige Aquarium geplatzt am sehr frühen Morgen. Da waren 1 Million Liter Wasser drin und 1500 Fische. 2 Menschen sind durch die Glassplitter verletzt worden und ins Krankenhaus gekommen. Und Teile der Hotelfassade sind auf die Straße geflogen. Also wer Fotos anschaut, das sieht wirklich wüst aus. Die Lobby sieht aus wie ein Schlachtfeld, das die Straße davor auch. Ganz schön viel Katastrophenmeldung am Morgen, Stefan Detjen, oder?
Ja, das ist in der Tat auch bei uns natürlich Thema. Eine Kollegin von uns, die Claudia van Laak, ist rübergefahren, schaut sich das an. Wir haben schon gesagt, bringen Haifischflossen mit und was du kriegen kannst. Heute Abend gibt es Bouillabaisse im Hauptstadtstudio. Und also es ist ein Morgen der Katastrophen. Bei mir auch. Bei mir war die Heizung heute Morgen ausgefallen. Es war wirklich kalt. Dann bin ich ins Büro hier gefahren, in unser Hauptstadtstudio und dachte, da ist es schön warm. Dann habe ich festgestellt, hier ist irgendein Abwasserstrang kaputt und es stinkt im Studio nach Kloake. Habe ich das Fenster aufgemacht, also jetzt sitze ich auch wieder im Kalten.
Also ich fasse zusammen, viele Wassermeldungen, viele Wasserkatastrophenmeldungen. Ich fand ja lustig, Sie haben jetzt gerade von Bouillabaisse gesprochen, in den sozialen Medien wird über dieses Aquarium auch viel gewitzelt und gefragt, ob man jetzt davor auf der Straße Schlittschuh laufen kann. Wie angebracht sind denn solche augenzwinkernden Witze? Ich meine, immerhin sind da Menschen verletzt worden und Fische gestorben.
Ja, das ist richtig, das zu sagen, in der Tat. Also das ist natürlich das hat was Tragisches und ich hoffe, den Verletzten geht's gut. Wenn ich es richtig verstanden habe, sind die nicht schwer verletzt. Hoffen wir mal, dass das stimmt. Ansonsten kann man vielleicht mal darüber diskutieren. Ich habe das Ding nie gesehen. Ich habe immer gehört, das wurde draußen groß beworben. Wenn man da vorbeifuhr an diesem Hotel, dann waren da große Werbeflächen. Offenbar war das ein sowohl Werbe, aber auch touristischer Magnet da in dem Stadtzentrum. Und vielleicht gibt es ja auch eine Diskussion, ob das nun nicht nur eine sichere, sondern überhaupt sinnvolle Form ist, Tiere zu präsentieren und zu halten.
Stefan Detjen hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Und wir besprechen wie immer die Themen dieses Tages. Schön, dass Sie zuhören. Stefan Detjen ist mein Gast heute Mittag in der Sendung. Er ist Chefkorrespondent und Leiter des Hauptstadtstudios im Deutschlandradio hier in Berlin. Und wir möchten zusammen auf den EU-Gipfel gucken. Das war der letzte EU-Gipfel des Jahres. Die Staats- und Regierungschefs, die haben sich bis in die Nacht noch beraten. Und Bundeskanzler Olaf Scholz hat dann verkündet, was alles geschafft wurde aus seiner Sicht.
Wir haben ein 18 Milliarden Hilfspaket für die Ukraine verabschiedet. Uns auf ein 9. Sanktionspaket gegen Russland verständigt. Sind bedeutende Schritte zur Absicherung der Rechtsstaatlichkeit überall in Europa gegangen, haben den Erweiterungsprozess neuen Schwung verliehen, inklusive der Verleihung des Kandidatenstatus für Bosnien und Herzegowina. Und wir setzen ein Herzensprojekt von mir nun final um in Europa, die globale Mindestbesteuerung für die großen Unternehmen.
Also eine lange Liste, die Olaf Scholz da präsentiert. Und ich finde, man hört schon Stolz in der Stimme. Ist der berechtigt, Stefan Detjen?
Naja, wie immer das in Brüssel ist bei europäischen Angelegenheiten, das kann man so und so sehen. Für mich war heute Morgen überraschend, dass die überhaupt schon gestern Abend ja zu dem Ergebnis gekommen war. Wir hatten uns alle auch in unseren Vorbereitungen mit den Kolleginnen und Kollegen in Brüssel, die darüber gesprochen haben, wir haben da viel telefoniert in den letzten Tagen, darauf eingestellt, dass die eine ganz lange Nacht haben wird, dass das sehr schwierig sein wird, diese sehr komplexen Themen mit den inneren Blockaden, die wir da gesehen hatten im Angang auf diesen Gipfel, das zu lösen. Und dann um 22.30 Uhr gestern kam die Lösung und ich habe auch wirklich viele Gipfelnächte da in Brüssel erlebt, wo man dann im Morgengrauen irgendwann das Schlusssignal kriegt. Insofern, das war echt insofern überraschend, dass die es geschafft haben. Ganz ja noch nicht, ein paar Themen sind noch aufgeschrieben, was etwa den Energiepreisdeckel aufgeht. Da hat man noch keine endgültige Lösung.
Ja, wollte gerade sagen, das ist ja eins der schon auch großen Themen, die die EU jetzt eben noch nicht auf der Habenseite hat. Da gab es ja auch monatelang jetzt schon Streit drum, und ganz speziell um den Gaspreisdeckel. Der ist eigentlich EU-weit angedacht, wenn es nach vielen Mitgliedstaaten geht. Und die Arbeiten daran sind eben immer noch nicht abgeschlossen. Und es liegt vor allem an dem, den wir gerade gehört haben, an Olaf Scholz, der, ja, ich würde sagen, man kann ihn schon so bezeichnen, als Gaspreisdeckelbremser gilt. Also der befürchtet eben zum Beispiel, dass künstlich verbilligte Gaspreise durch so einen Gaspreisdeckel die Nachfrage anheizen könnten, obwohl Europa eigentlich dringend Gas sparen muss. Also ist dieses Bild, was jetzt auch Olaf Scholz ja versucht hat zu präsentieren, dieser einigen EU, dieser handlungsfähigen EU, vielleicht doch gar nicht so richtig?
Naja, der Einigungsdruck ist natürlich immer sehr hoch in Europa, weil alles zusammenhängt und am Ende irgendwie alle verlieren, wenn man nicht zusammenkommt und das tut, was Europa eben immer tut am Ende, nämlich Kompromisse schließen. Was diesen Gaspreisdeckel angeht, da hatte Deutschland eine Position, in der Deutschland in der Tat fast in die Rolle des Blockierers kam. Die Bundesregierung hätte das nicht endgültig blockieren können, weil sie überstimmt werden kann. Das kann auch nach wie vor passieren, aber die Sorge der Bundesregierung war eben, dass wenn man den Gaspreis deckelt, und zwar ja dann von der Abnehmerseite her, da geht es ja faktisch darum, dass die Abnehmer gemeinschaftlich in Europa sagen, wir zahlen nicht mehr als einen bestimmten Preis, dass das in dem globalen Wettbewerb, den man erlebt, dazu führt, dass die Verkäufer, Katar und wer auch immer vor allen Dingen Flüssiggas anbietet, dass die sich dann eben diejenigen suchen weltweit, die mehr zahlen. Und deswegen hat man immer wieder das Bild der Schiffe bemüht, die dann auf dem Weg nach Europa umdrehen, in dem Moment, in dem die Europäer sagen, wir zahlen eben nicht mehr, als das andere auf dem Weltmarkt tun. Andererseits aber eben war Deutschland in einer Situation, dass der Wunsch nach diesem Gaspreisdeckel auch ein Ausdruck des Misstrauens gegenüber Deutschland ist und der Verärgerung gegenüber Deutschland, dass Deutschland mit seiner enormen wirtschaftlichen Macht eben in diesem Jahr über die Weltmärkte gezogen ist und alles an Gas aufgekauft hat, was zu kriegen war und damit auch die Preise nach oben getrieben hat. Das hat für viel Verärgerung gesorgt.
Ja, und wir haben es da eben, haben Sie jetzt gesagt, mit einem Deckelskeptiker zu tun. Und wenn man sich die Abschlusserklärung dieses Gipfels noch mal ein bisschen genauer ansieht, dann steht da eben auch nicht, dass am Montag, wenn sich die Ministerinnen und Minister, die für Energie zuständig sind, noch mal dann zusammensetzen, um dann eine Lösung zu kriegen oder zu erarbeiten, dass die das in geeinter Weise tun werden. Also haben Sie dann schon den Eindruck, da Sie haben vom Kompromiss gesprochen, aber schon auch von einem Kompromiss, der dann nochmal Wellen macht? Oder ist das jetzt so, der Gipfel ist vorbei, am Montag wird dieses Treffen dann doch halbwegs geräuschlos abgehen?
Was den Gaspreisdeckel angeht, zumindest wenn wir den Stimmen glauben, die wir da gehört haben, dann, und das ist ja besonders die Hoffnung von Olaf Scholz, die er auch ausgedrückt hat, wird das ein Deckel sein, der so hoch dann liegt, dass er nicht erreicht wird, dass er ein Maximaldeckel ist, der auf dem Weltmarkt dann am Ende gar nicht zieht. Aber das war schon sehr eindrucksvoll. Ich habe das auch erlebt auf internationalen Reisen mit Regierungsvertretern, zuletzt auf der Reise der Bundesaußenministerin nach Indien, wo auch Deutschland dann vorgehalten wurde, als Baerbock dann sich kritisch äußerte. Klar war, dass die Bundesregierung sehr kritisch schaut auf die Handelsbeziehungen, die Indien nach wie vor mit Russland unterhält. Und Indien kauft eben nach wie vor Energie aus Russland. Und da wurde denen dann entgegengehalten, naja, also ihr seid ja über die Weltmärkte gezogen, ihr habt am Golf das Gas aufgekauft und die Preise in die Höhe getrieben, dann schauen wir eben, wo wir es billiger kriegen und das ist Russland. So sehen wir, wie diese Dinge nicht nur europäisch, sondern global im Augenblick so auf so eindrucksvolle Weise verflochten sind.
Es gibt noch eine andere Nachricht, die zumindest global Wellen schlägt. Und zwar geht es um den Korruptionsskandal rund um die EU. Ja, die abgesetzte EU-Parlamentsvizepräsidentin Eva Kaili, die sitzt ja wegen Korruptionsverdacht rund um Bestechungsgelder aus Katar in Untersuchungshaft. Und es gibt jetzt auch noch mal neue Vorwürfe wegen Betrugs mit EU-Haushaltsmitteln. Und ja, es hat sich auch jetzt EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen geäußert. Die spricht davon, dass das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die europäische Politik beschädigt worden sei. Ist ja jetzt nicht so ein guter Zeitpunkt, um das Image der EU auf die positive Habenseite zu drehen, so wie es Olaf Scholz mit dieser Liste probiert hat.
Ja, unabhängig vom Zeitpunkt sind Korruptionsvorwürfe in der Politik immer das Giftigste, was passieren kann, weil sie eben die stärkste Währung, die Politik hat, die demokratische Systeme haben, zerstört, nämlich das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger. Das sehen wir hier gerade. Und jetzt kam das natürlich, insofern war das wirklich ein denkwürdig schlechter Zeitpunkt, kam das Ende letzter Woche, just in dem Moment, in dem man darum gerungen hat in Europa, eine Einigung über die Durchsetzung der Rechtsstaatsmechanismen gegen Ungarn in die Wege zu leiten bei diesem Gipfel. Wir haben gesehen, dass das am Ende so halbwegs gelungen ist, dass man da nicht klein beigegeben hat, aber wir haben eben auch das Bild von Viktor Orban in Erinnerung, der am Pranger stand als jemand, der Rechtsstaatlichkeit in Europa demontiert, der Tür und Tor für Korruption in Ungarn öffnet und der offen gefeixt hat und gesagt hat, da schaut her, kehrt erstmal in eurem eigenen Haus die Stuben sauber und sich das sofort zunutze gemacht hat, dass gerade das europäische Parlament im Zentrum des Europäischen Parlaments jetzt dieser Skandal aufkam und gerade das Parlament war ja die treibende Kraft gewesen, die das mit seiner Mehrheit auch die Kommission immer wieder unter Druck gesetzt hat und gesagt hat, keine Kompromisse, wenn es um die Fragen der Rechtsstaatlichkeit, wenn es um die basalen Fragen der demokratischen Ordnung in Ungarn geht.
Obwohl ich auch sagen muss, dass ich den Eindruck habe, dass es ja auch was Gutes haben kann, dass das jetzt rauskommt, dass diese Korruptionsvorwürfe aufgerollt werden. Und ich habe schon die Hoffnung und ja, vielleicht auch immer noch das Vertrauen in diese Institution, die transparent damit umgehen kann und die damit auch signalisieren kann, diese demokratischen Werte sind uns das Allerwichtigste.
Ja, ich würde mal vorhersagen, das wird passieren, denn es gab ja seit langem auch Forderungen, die Transparenzvorschriften im Europäischen Parlament hochzuschrauben, die Antikorruptionspräventionsmaßnahmen anzuziehen. Die Kommission ist da etwas weiter als das Parlament, hat auch immer gesagt, ihr seid diejenigen, die da mehr tun können. Und ganz bestimmt, manchmal braucht es dann solche Skandale, muss man in den Abgrund schauen, damit man sich bewegt.
Und Stefan Dietjen, Sie befassen sich gerade als Hauptstadtkorrespondent, aber auch mit Ihren Kolleginnen und Kollegen, die auch in der EU über die EU in Brüssel berichten mit diesem Thema. Und Sie veröffentlichen heute noch einen Politik-Podcast zu diesem Thema. Was erwartet die Hörerinnen und Hörer da denn?
Ja, da freue ich mich drauf. Das machen wir jetzt gleich nach dieser Sendung. Um 13:30 zeichnen wir das auf. Der Politik-Podcast ist für die, die es nicht kennen, ist sozusagen das offene Redaktionsgespräch des Deutschlandfunk-Hauptstadtstudios und unserer Kollegen häufig in Brüssel und da schalten wir uns zusammen, gucken, was wir wissen, lassen letztlich die Hörerinnen und Hörer teilhaben an einem Gespräch, wie wir das sehr oft führen, wo wir uns wirklich unser Wissen zusammenlegen und deswegen freue ich mich, dass ich dann auch die Kollegin Caroline Born und Klaus Remme in Brüssel fragen kann, wie war das nun genau in der Nacht und freue mich auch, dass hier aus unserem Hauptstadtstudio Panayotis Gavrilis dabei sein wird, ein griechischstämmiger Kollege, von dem ich weiß, dass er sich sehr intensiv mit dieser Zentralfigur des Skandals, Eva Kaili, einer griechischen Politikerin der griechischen PASOK-Partei, mit der beschäftigt hat, uns auch was darüber erzählen wird, was man da weiß und welche Hintergründe dieser Skandal, diese politische Karriere in Griechenland hat.
Und ab wann finden die Hörerinnen und Hörer dann den Podcast in ihrem Podcast-Player des Vertrauens?
Ja, wir nehmen das wie immer, wir nehmen das auf. Guck mal, wie lang das wird. Das ist ja das Schöne an Podcast. Wenn man viel zu reden hat, dann kann es oft interessant werden und länger. Also irgendwann am Nachmittag wird der dann online stehen. Politik-Podcast vom Deutschlandfunk.
Die Benin-Bronzen sind Metalltafeln und Skulpturen aus dem ehemaligen Königreich Benin. Das liegt heute im Gebiet des heutigen Nigerias. Die wurden Ende des 19. Jahrhunderts als Beutekunst nach Europa und in die USA verkauft, auch vielfach versteigert. Und es kommt jetzt immer wieder zu Vereinbarungen, diese Benin-Bronzen zurückzugeben. Da gibt es nämlich sehr viele von auch in deutschen Museen. Die Stadt Hamburg zum Beispiel gibt heute die ersten geraubten Bronzen an Nigeria zurück. Dafür wird heute ein Vertrag im Rathaus unterzeichnet und es geht insgesamt um 179 Kunstwerke im Wert von 60 Millionen Euro. Ähnliche Meldungen gibt es oft in diesen Wochen. Erst gestern haben die Kölner Oberbürgermeisterin und ein nigerianischer Vertreter in Köln einen Vertrag auch unterzeichnet über diese Eigentumsübertragung. Und ich möchte draufschauen mit Stefan Dietjen, der ist mein Gast heute Mittag. Er ist Leiter des Deutschlandradio Hauptstadtstudios in Berlin. Herr Dietjen, geht das jetzt endlich, muss man sagen, in die richtige Richtung?
Ja, das geht seit längerem in die richtige Richtung, muss man sagen, denn das, was wir da jetzt erleben, ist der Abschluss eines jahrelangen Prozesses, in dem über die Rückgabe dieser Bronzen, dieser Raubkunst aus dem kolonialen Zeitalter verhandelt worden ist. Das hat noch in der letzten Bundesregierung begonnen, vom damaligen Abteilungsleiter für Kultur im Auswärtigen Amt, Andreas Görgen, der da eine zentrale Rolle spielte, der jetzt Amtschef bei Claudia Roth, bei der Kulturstaatsministerin ist. Da wurde verhandelt. Es gab dann im Sommer eine Rahmenvereinbarung zwischen der Bundesregierung und Nigeria, aber das muss jetzt auch auf lokaler Ebene umgesetzt werden, denn die Beutestücke, die in Deutschland gelandet sind, die sind auf verschiedene Museen verteilt. Das Lindmuseum in Stuttgart, die Sammlung Grassi in Leipzig, das Rautenstrauch-Jost-Museum in Köln, das Humboldt-Forum hier in Berlin, das Museum für Kulturen und Künste der Welt am Roten Baum in Hamburg. Also das sind die Museen, wo solche Benin-Bronzen liegen. Und da mussten ja nun auch überall, je nachdem, wer förmlich der Eigentümer zuletzt war, mussten da Verträge geschlossen werden. Und das haben wir in den letzten Tagen erlebt, letzte Woche schon in Stuttgart. Also eine ganze Reihe von Vereinbarungen, die das jetzt ermöglichen, dass Anfang nächster Woche die Bundesaußenministerin, die Kulturstaatsministerin Claudia Roth, dass die zusammen nach Nigeria fliegen und dort das dann förmlich vollenden sozusagen. An Bord des Flugzeugs werden dann auch 20 Bronzen selber sein, noch weitere werden dann nachkommen.
Ja, und Sie haben es erwähnt, nächste Woche soll diese Reise stattfinden. Diese Meldung ist noch ganz frisch. Seit 12 Uhr dürfen wir das vermelden, dass eben diese Reise stattfindet. Und Sie werden dabei sein, mitfliegen. Wie würden Sie denn, wenn Sie jetzt aus Ihrer jetzigen Sicht draufschauen, diese Reise betiteln? Ist das ja eine Art Wiedergutmachungsreise? Ist das eine Art Schuldeingeständnis? Oder was müsste da als Überschrift drüber stehen?
Ja, das würde ich in dem Fall vielleicht gar nicht so nennen. Man muss das nochmal unterscheiden. Das wäre vielleicht die richtige Überschrift für eine Reise aus Deutschland, die seit Jahren angekündigt wird und noch nicht stattgefunden hat, nämlich eine Reise des deutschen Staatsoberhaupts nach Namibia, wo Deutschland ja selber die Kolonialmacht war. Im Fall der Benin-Bronzen ist das ein bisschen anders, denn die sind über Großbritannien nach Deutschland gekommen, beziehungsweise über die Welt verstreut worden. Das war 1897, als die britische Armee dieses Königreich, das damalige unabhängige Königreich Benin erobert hat. Eine sogenannte Strafexpedition. Und da sind dann Tausende, 3.000 bis 5.000, sagt man etwa, dieser wunderbaren Bronzeskulpturen, Insignien, königliche Hocker, sind da verschleppt worden und dann zum Teil auf Auktionen versteigert worden, überall in der Welt gelandet. Und die Objekte, die in Deutschland sind, sind dann auf diesem Wege, zum Teil auf Auktionen, über Verkäufe in Deutschland gelandet. Also das ist hat schon etwas von Wiedergutmachung, hat aber auch etwas von Rückgabe von Gegenständen, die nun in einer Verkettung von Rechtsgeschäften, die wir heute nicht mehr legitimieren würden, in Deutschland gelandet sind und jetzt wieder dahin zurückgehen. Und das Ganze, diese Rückgabe ist jetzt Teil eines umfangreichen Prozesses, an dem Historiker, an dem Ethnologen, an dem Museumsleiter aus Afrika beteiligt worden sind. Besonders bewegend war, dass bevor man da nun physisch auch Objekte zurückgegeben hat, eine Online-Datenbank geschaffen worden ist, in der alle Objekte, alle weltweiten Objekte gesammelt worden sind. Und als das gestartet wurde, da konnte man auch bei den Vertretern aus Nigeria sehen, wie emotional bewegend das für die war, dass diese Schätze da jetzt wenigstens in dieser digitalen Form zusammengeführt worden sind. Jetzt kommen einige Objekte zurück, einige hat man im Rahmen dieser Verhandlungen auch nochmal leihweise in Deutschland belassen. Also wirklich ein langer, komplexer, aber ich würde sagen am Ende dann guter und wichtiger Prozess.
Und ich finde es spannend, dass auch Ihnen es jetzt nicht so leicht fiel, so eine Art Titel für diese Reise zu finden. Wie Sie sagen, es ist ganz komplex. Die Kulturstaatsministerin Claudia Roth, die hat schon im Sommer, als es mit dem Humboldt-Forum solche Vereinbarungen über die Rückgabe gab, hat sie es so betitelt als weitere und intensivere kulturelle Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Nigeria, die da stattfindet. Und da muss ich sagen, das ist mir ein bisschen zu nüchtern, um zu beschreiben, was da wirklich für eine Geschichte dahinter steht.
Naja, ist das nüchtern? Also ich glaube, das wollte ich eben sagen, wenn man das gesehen hat, wie die Beteiligten, wie die dabei waren, wie die auch emotional dabei waren, dann glaube ich, ist das kein nüchterner Vorgang. Das ist, glaube ich, und das betrifft ja diesen gesamten Restitutionsprozess, wenn man da mit Beteiligten spricht, ist das ein enormer Lernvorgang, der in Berlin hier natürlich ganz stark, den wir sehen konnten, an der Entwicklung und an der Geschichte dieses Humboldt-Forums, an der Geschichte dieses gesamten Schlossneubaus mit seinen Irrungen und Wirrungen und Diskussionen, die es darum gegeben hat und noch im Humboldt-Forum zu Beginn, als man gesagt hat, Deutschland ist eigentlich rechtmäßiger Eigentümer dieser Benin-Bronzen. Und dann korrigiert man in den letzten Jahren nochmal diese Position und sieht, ja, das kann man nicht nur nüchtern unter rechtlichen, unter zivilrechtlichen Aspekten sehen, sondern da kommen eben noch ganz andere Argumentationsstränge hinzu, geschichtliche, moralische, ethische Fragen, Fragen des Zusammenlebens der Völker. Und ich bin mal sehr gespannt jetzt auf diese Reise, vor allen Dingen eben, wie sich das dann wirklich bewahrheitet, ob man da wirklich hinfährt, Bronzen abgibt und sagt, das war's jetzt, das wird nicht der Fall sein, sondern man wird wirklich versuchen, da aus diesen Beziehungen, die da jetzt ja auch entstanden sind, etwas zu machen, was weit über diese Objekte hinauswirkt.
Stefan Detjen ist Leiter des Berliner Hauptstadtstudios im Deutschlandradio und er wird die Außenministerin und die Kulturstaatsministerin am Sonntag auf ihrer Reise nach Nigeria begleiten. Unsere Gäste bekommen in der Sendung ja auch immer mal Raum, um Themen mitzubringen, an denen sie gerade arbeiten, die sie gerade beschäftigen. Und wir haben dafür kleine Rubriken erfunden. Die werden dem Gast dann im Vorhinein zugeschickt und dann kann er sich da was raussuchen. Und Stefan Detjen hat sich was rausgesucht. Er hat sich entschieden für die Rubrik Mein Überraschungsgast. Und ich bin jetzt sehr gespannt, wen wir hier gleich zuschalten. Wir haben hier schon eine Telefonleitung aufgebaut. Und bevor ich Hallo in die Leitung rufe, Herr Detjen, können Sie mir kurz mit einem Hinweis oder mit einem Wort einen Hinweis geben, in welche Richtung es gleich gehen wird?
Nach Osten, Lviv.
Oh, wow. Ich bin gespannt. Dann würde ich sagen, ja, geht es um irgendjemanden im Umfeld der Ukraine? Mehr fällt mir da jetzt nicht so ein. Und deswegen sage ich jetzt einfach direkt mal Hallo in die Leitung. Wer sind Sie denn? Mit wem sprechen wir?
Hallo, ich bin Juri Durgott.
Herr Durgott, ich glaube, ich erinnere mich an Sie. Ich glaube, ich habe schon mal mit Ihnen telefoniert, um Sie für ein Interview zu gewinnen. Sie sind, wenn ich richtig weiß, Lehrer in der Ukraine, Deutschlehrer, ist das richtig?
Nein, ich bin in Lemberg, in Lviv, in der Westukraine. Ich habe Germanistik studiert, aber ich bin Journalist und Übersetzer.
Okay. Ach toll, und toll, dass Sie zugeschaltet sind. Und ich darf jetzt hier, ich habe hier einen Zettel, da darf ich den aufmachen, um eben auch zu wissen, um nochmal genauer zu wissen. Genau, hier steht es auch, Juri Durgott, Übersetzer und Autor. Herr Durgott, vielleicht nehmen Sie uns erstmal kurz mit in Ihr Umfeld. Wie sieht es gerade aus da, wo Sie sitzen?
Also wir sprechen ja heute nach einem erneuten massiven Angriff von Russland auf die ukrainische Infrastruktur. In Lemberg haben keine russischen Raketen eingeschlagen, aber in vielen ukrainischen Städten wieder. Das heißt, in Lemberg gibt es heute sozusagen ein ganz normales Leben, wenn man das normal nennen kann. Also das ist ein Leben im Hinterland, in einem Land, wo Krieg herrscht, wo russische Raketen immer wieder einschlagen, überall. Das bedeutet, nach diesen massiven Angriffen auf die Infrastruktur in den vergangenen Monaten, dass auch in Lemberg die Stromversorgung nicht mehr normal funktioniert. Das heißt, es gibt immer wieder Stromabschaltungen, in der Regel für 4 Stunden, manchmal etwas länger. Aber das gehört mittlerweile fest zum Stadtbild. Vor vielen Häusern im Zentrum, aber auch in vielen anderen Stadtteilen rattern die Generatoren, die zum Beispiel Geschäfte oder Kneipen mit Strom versorgen.
Vielen Dank für diesen Eindruck. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, die Sie zuhören, aber ich musste gerade dran denken, dass wir zu Beginn der Sendung über dieses explodierte Aquarium gesprochen haben und irgendwie das so als Katastrophenmeldung verbucht haben. Und ja, ich tue mich total schwer, das jetzt einfach so stehen zu lassen. Also ich würde sagen, da sind nochmal ganz andere Dimensionen einer Katastrophe greifbar bei dem, was Sie gerade beschrieben haben, Herr Durgott. Herr Detjen.
Ja, genau. Interessanterweise war ich vor vielen, vielen Jahren auch einmal in diesem Hotel in Berlin, in Radisson Blu, wenn ich mich richtig erinnere. Aber das, was Sie als Katastrophe bezeichnen, in der Ukraine oder in Lemberg, ist es im Grunde genommen ein relativ normales und relativ sicheres Leben verglichen mit der Situation in anderen ukrainischen Städten. Die Lage in Kiew ist viel komplizierter, ganz zu schweigen zum Beispiel von Charkiw oder von Odessa. In Odessa hatten Menschen in den letzten Wochen maximal 1 bis 2 Stunden am Tag Strom.
Ja, vielen Dank für diesen Einblick. Herr Detjen, Sie haben mit gerunzelter Stirn genickt gerade. Darf ich Sie fragen, wie kamen Sie darauf, Herrn Durkot einzuladen? Haben Sie den Eindruck, dass Stimmen wirklich auch von vor Ort mittlerweile weniger gehört werden?
Ja, ich habe das zunächst einfach genutzt als Gelegenheit, um Juri Hallo zu sagen. Hallo Juri, schön, dass das geklappt hat.
Hallo Stefan, hallo.
Und ihn zu fragen, wie es ihm geht. Ich erzähle vielleicht ganz kurz zum Hintergrund. Wir haben uns im Oktober kennengelernt, am Rande der Verleihung des Friedenspreises des deutschen Buchhandels an Serhii Shadan. Und Juri Durkot ist zusammen mit Sabine Stöhr der Übersetzer des Werkes von Serhii Shadan, diesem tollen ukrainischen Schriftsteller. Er hat die Romane übersetzt, Internat, Mesopotamien, Jazz im Donbass, zuletzt das, wenn man so will, digitale Kriegstagebuch, eine Sammlung von Social-Media-Einträgen, Der Himmel über Charkiw. Und wir hatten dann einen sehr schönen Abend in Leipzig, wo wir in einer Veranstaltung im Rathaus ein Gespräch geführt haben mit Serhii Shadan und auch mit Juri über das Übersetzen und über das Übersetzen, über Literatur in Zeiten des Krieges. Und das habe ich nicht vergessen. Juri, ich habe heute Morgen erzählt, dass bei mir im Haus in Berlin die Heizung ausgefallen ist und ich auf einmal gemerkt habe, wie schnell das kalt war. Und ich muss dann immer an die Freundinnen und Freunde in der Ukraine denken, einige in Odessa. Aber ich habe mich auch gefragt, und das frage ich dich jetzt, habt ihr es warm? Habt ihr genügend Heizung?
Wenn es Strom gibt, dann funktioniert auch die Heizung. Wenn es keinen Strom gibt, dann fällt in der Regel auch die Heizung aus. Zumindest wenn es eine Etagenheizung ist, wo man auch Strom braucht. Aber wie gesagt, wenn es nur 4 Stunden sind, dann geht es. Und im Grunde genommen gewöhnt man sich dran und das empfinden wir als kein großes Problem. Das Leben läuft normal weiter und es ist auch ganz interessant, dass viele Menschen sich gerade in dieser Zeit sehr stark nach Kultur sehnen, nach Kulturveranstaltungen, nach Konzerten, nach Ausstellungen, nach Literaturabenden und so weiter.
Ja, ich habe das erlebt hier in Berlin vor, wie lange ist es her, 3 Wochen. Da war Serhii hier mit seiner Band Shadan Isobaki und hat hier gespielt in der Kulturbrauerei in Berlin. Und es war eine weitgehend ukrainische Veranstaltung. Fantastisches Konzert, ganz tolle Stimmung, aber auch spürbar diese Sehnsucht, sich an Kultur zu erfreuen, in Kultur, in der Musik von Serhii Shadan und seiner Band zusammenzukommen. Aber ich erinnere mich auch daran, dass wir in Leipzig darüber gesprochen haben, wie sich eben das Schreiben verändert. Und du hast auch erzählt, auch das Übersetzen ist schon anders geworden in dieser Zeit. Wie geht's dir damit inzwischen?
Ja, wie gesagt, man gewöhnt sich ein bisschen an die Umstände. Ich kann mich sehr gut erinnern an den Anfang des Krieges, an die ersten Tage und die ersten Wochen. Und ich glaube, damals ging es vielen Menschen ähnlich. Also man konnte sich kaum konzentrieren. Darüber hat zum Beispiel auch Serhii gesprochen. Man war eigentlich nur fähig, dazu fähig, den Ticker zu lesen, die Nachrichten, die jede paar Minuten, alle paar Minuten eintrudelten. Und das hat sich erst mit der Zeit geändert. Man konnte am Anfang gar nicht lesen. Man konnte auch nicht wirklich schreiben, also auf jeden Fall keine Literatur. Jetzt höre ich aber zum Beispiel, dass Serhii Shadan einen neuen Roman schreiben will. Ich weiß nicht, ob er im Moment gerade schon schreibt, aber auf jeden Fall haben wir schon im Oktober darüber mit ihm gesprochen, dass er die Pläne hat schon für einen neuen Roman. Also offenbar gewöhnen sich die Menschen doch an die Situation und das ist sehr menschlich und sehr natürlich. Ich glaube, das war schon immer und überall so.
Und Herr Dukot, noch eine Frage zum Abschluss. Wie kann ich mir das ganz konkret vorstellen, wenn Sie eben jetzt übersetzen? Also gucken Sie dann, wann gibt's Strom und wann gibt's Internet und setzen sich dann dran, wenn es geht? Oder arbeiten Sie mit Downloads, dass Sie eben auch unabhängig arbeiten können? Wie habe ich mir das vorzustellen?
Man muss sich schon ein bisschen anpassen. Also ich habe mir eine Powerstation angeschafft. Das heißt, ich habe eine Notstromversorgung. Also ein Generator ist für eine Wohnung keine Lösung. Man kann einen Generator natürlich nur auf der Straße aufstellen. Aber eine Powerstation, die zumindest die wichtigsten Geräte wie den Router oder sagen wir mal, auch ein bisschen Licht spenden kann.
Oh, jetzt ist nicht das Licht ausgegangen, sondern die Telefonleitung abgebrochen. Und ich sehe auch leider hier gar kein Zucken mehr in der Leitung. Das tut mir sehr leid. Ich hätte gerne noch weiter zugehört. Sie wahrscheinlich auch, Herr Detjen, und Sie auch, die zuhören. Aber ich sage jetzt einfach in der Hoffnung, dass wir es ihm danach nochmal sagen können. Vielen, vielen Dank an Juri Dukot, Übersetzer und Autor, dass er hier in die Sendung geschaltet war. Vielen Dank auch an Sie, Stefan Detjen, dass Sie die Idee hatten, Juri Dukot zuzuschalten. Und wir sprechen gleich nicht über den Krieg, sondern über den Kurznachrichtendienst Twitter. Und das kommt mir jetzt in dieser Gemengelage irgendwie ziemlich nichtig vor. Schauen wir mal, ob es das auch ist. Stefan Detjen ist mein Gast heute Mittag. Er ist der Leiter und Chefkorrespondent im Deutschlandradio Hauptstadtstudio. Und ich habe es gerade schon angekündigt, wir möchten über Twitter sprechen oder genauer über den Twitter-Besitzer Elon Musk. Der sperrt auf Twitter nämlich Accounts nach Gusto, so wie es ihm gefällt. Und die Accounts von mehreren JournalistInnen sind da dabei, die über Elon Musk berichtet hatten. Da geht es zum Beispiel um Menschen, die bei der New York Times arbeiten oder bei der Washington Post. Und es geht ganz konkret um einen Fall, wo Musk entschieden hatte, einen Account dauerhaft zu sperren. Es hatte nämlich jemand mit öffentlich verfügbaren Daten die Flüge seines Privatjets nachverfolgt. Und die JournalistInnen, die jetzt gesperrt wurden, die hatten über diesen Fall berichtet. Ehrlich gesagt, im Namen der Pressefreiheit, und ich glaube, da sind wir uns einig, ist das sehr bedenklich, aber gleichzeitig überrascht es mich auch nicht so. Wie geht's Ihnen da, Herr Detjen?
Genau, das ist das, was wir befürchten mussten, dass mit diesem neuen Eigentümer von Twitter, dass da genau so etwas stattfindet, dass da Zensur oder wie auch immer das nennen wird, auf dieser Medienplattform stattfinden wird. Und das verändert natürlich den gesamten Charakter der Plattform Twitter.
Ich fand ja die Reaktion des Auswärtigen Amts auf Elon Musks Sperrungen ganz erwähnenswert. Die haben Fotos von den gesperrten Accounts geteilt, also Screenshots, und haben dazu geschrieben, Pressefreiheit darf nicht nach Belieben ein- und ausgeschaltet werden. Unten stehende Journalisten, also damit meinen sie dann die Fotos, die sie geteilt haben, können auch uns ab heute nicht mehr folgen, kommentieren und kritisieren. Damit haben wir ein Problem, Twitter. Ich finde, das ist eine gute Reaktion, auch eine kreative Reaktion. Ich frage mich aber, ob man auf dieser Plattform selbst jetzt wirklich noch was ausrichten kann.
Die Frage steht im Raum. Die haben ja gerade letzten Freitag in der Bundespressekonferenz auch mit dem Regierungssprecher, Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien besprochen. Die sind da gefragt worden, noch bevor diese Meldungen jetzt kamen. Wie haltet ihr das mit Twitter unter dem neuen Eigentümer Elon Musk? Die Bundesregierung hat dann gesagt, ja, wir prüfen das, wir beobachten das sehr sorgfältig. Steffen Hebestreit, der Regierungssprecher, sagte, dass man das verfolgt, hat auch klargemacht, dass letztlich im Raum steht, ob die Bundesregierung mit ihren Accounts dabei bleibt. Das ist nicht konkret, das hat er deutlich gemacht, aber man stimmt sich da ab, man würde so etwas immer versuchen, gemeinsam zu tun in der Bundesregierung. Hat gleichzeitig gesagt, das ist eine Plattform, über die man noch sehr viele Menschen erreicht. Die Bundesregierung muss versuchen, Bürgerinnen und Bürger auf verschiedenen Kanälen zu erreichen. Aber das zeigt, wie groß dieses Dilemma ist, in welchem Spannungsverhältnis man da steht.
Ziehen Sie denn persönlich Konsequenzen daraus? Also ich habe mal geschaut, Sie sind noch auf Twitter.
Ja, ich bin auf Twitter und mir geht's eigentlich ganz ähnlich. Ich schaue mir das an, bin da skeptisch. Ich meine, es gibt viele Gründe, diesem Medium mit einer Mischung aus Faszination und Skepsis gegenüberzustehen. Das ist sehr komplex, das ist ein schillerndes Medium. Ich habe das benutzt, aktiv, passiv. Als politischer Journalist kann man gar nicht ohne. Es ist eine ganz wichtige Informationsquelle. Viele Informationen, Politiker, die sich äußern, tun das zunächst mal auf Twitter inzwischen. Twitter hat zum Teil die Rolle von Nachrichtenagenturen verdrängt, sehr, sehr schnell. Aber es ist eben ein Medium, das auch in einem rasanten Wandel ist. Man lernt da auch damit umzugehen, sowohl sozusagen in der passiven Nutzung. Man ist ständig mit der Frage des Vertrauens konfrontiert. Welchen Quellen vertraue ich? Welchen Bildern kann ich trauen? Und das Gleiche gilt natürlich für die aktive Nutzung, wenn man da selber twittert. Wie tut man das? Was ist das eigentlich für eine Plattform? Wie verhält man sich da? Wozu nutzt man sie eigentlich?
Stefan Detjen, vielen Dank. Donald Trump hat auf seinem Netzwerk Truth Social ja in letzter Zeit öfter mal angekündigt, dass er bald mit was Großem um die Ecke kommt. Unter anderem hat er Mitte November verkündet, dass er nochmal US-Präsident werden möchte. Diesmal kam nach seiner Ankündigung, dass was Großes kommt, etwas, das ich zumindest so überhaupt nicht erwartet hätte. Das hier.
Hello everyone, this is Donald Trump. Hopefully your favorite president of all time, better than Lincoln, better than Washington, with an important announcement to make. I'm doing my first official Donald J. Trump NFT collection right here and right now. They're called Trump Digital Trading Cards. You can collect your Trump digital cards just like a baseball card or other collectibles.
Das ist ein Ausschnitt aus einem Video. Da kündigt er an, dass es jetzt digitale Sammelkarten von ihm gibt. Für $99 ist man dabei und man kann die sich auf einer Website auch anschauen. Er ist da als Astronaut zu sehen, als Golfspieler, als Cowboy, als Mensch, um den Goldbarren drumherum fliegen. Also so eine Art Superman. Und Stefan Detjen ist mein Gast, Chefkorrespondent im Hauptstadtstudio. Und Herr Detjen, ich habe Ihnen mal den Astronauten, den Golfspieler oder den Goldbarren Trump hier mitgebracht. Choose your fighter, sagt man ja, wenn man beim Spielen so eine Spielfigur wählen soll. Welchen Fighter würden Sie denn wählen?
Also die können mir echt alle gestohlen bleiben, muss ich sagen, gleichermaßen. Das ist ja sozusagen, da vermischt sich dieser ganze Wahnsinn des Kunstmarkts. Er verkauft das ja als NFTs, also als Non-Fungible Tokens, also diesen letzten Schrei auf dem völlig überdrehten Kunstmarkt. Also das ist der Donald Trump, den wir da als Geschäftsmann erleben, der da ziemlich late to the party das Boom-Geschäft des Kunstmarkts für sich entdeckt, versucht irgendwie auszuschlachten. Jemand, der ja mal ein Meister der medialen Selbstinszenierungen war in den unterschiedlichen Formaten, von der Reality-Soap bis hin zu der Art und Weise, wie er Twitter bespielt hat, worüber wir eben gesprochen haben, aber eben auch jemanden, der da mit seiner, in Anführungszeichen, Meisterschaft ja mit dem Rücken zur Wand steht, der in der Defensive ist, der gerade bei den Midterm-Elections erlebt hat, dass er da eigentlich eine schwere Niederlage mit seinen politischen Konzepten erlebt hat und der jetzt irgendetwas tun muss, wenn er da nochmal irgendwie in die Vorhand kommen will. Und ob das nun über NFTs gelingt, also da würde ich ein Fragezeichen dahinter setzen.
Ja, und ich möchte auch gar nicht weiter auf diese krude, abstruse Inszenierung von Trump eingehen. Wir haben uns heute auch in der Redaktionssitzung darauf geeinigt, dass wir da jetzt gar nicht so ausführlich drüber sprechen wollen, sondern ich möchte eher schauen, warum uns das so absurd und witzig erscheint. Also hier in Deutschland haben wir ja eher keine Kultur dieser Überinszenierung von Politik. Zumindest ist das immer das, was behauptet wird. Wie sehen Sie das denn als politischer Journalist?
Ja, natürlich sehe ich als politischer Beobachter ständig Inszenierung. Wir haben es mit Politikern zu tun, die nicht erst seit gestern und nicht erst im digitalen Zeitalter natürlich wissen, dass sie im Licht der Öffentlichkeit stehen und sich entsprechend verhalten und Bilder von sich ganz gezielt produzieren auf unterschiedliche Arten und Weisen. Und da haben wir nun auch in Deutschland alle möglichen Experimente, Suchbewegungen, Bilder, über die wir gelacht haben, Bilder, die wir ernst genommen haben, Bilder, die sich durchgesetzt haben. Also denken Sie.
Haben Sie ein Beispiel?
Denken Sie zum Beispiel mal an dieses Bild von Karl Theodor zu Guttenberg am Broadway, der Glamour-Minister, der große Star der Politik, der dann danach so gefallen ist. Das waren so Bilder. Aber natürlich kann man eine Ikonografie, eine Bildgeschichte der deutschen Politik erzählen, in der dann ganz unterschiedliche Arten von Bildern auch wirkmächtig geworden sind. Nehmen Sie den Kniefall von Willy Brandt in Warschau, wo er immer gesagt hat, das ist eine spontane Geste gewesen, aber ein Bild, das dann wirklich Deutschland, das Bild Deutschlands, das Bild dieses Bundeskanzlers geprägt hat und diese Inszenierungen, Selbstinszenierungen sehen wir natürlich heute auch in der ganzen Breite des digitalen Raums.
Dann, wir haben eigentlich nur noch ganz kurz Zeit. Würden Sie vielleicht einmal einen Hinweis geben für alle, die sich interessieren, wo kann man gucken, wenn man diese Inszenierung sehen möchte?
Ja, da muss man geschult schauen. Da muss man natürlich ganz genau schauen, welche Bilder da produziert werden. Und dann braucht man auch wieder Medien. Wir versuchen das zu tun, wenn wir mit Politikern auf Reisen sind. Und zu schauen, was ist da echt, was ist auch Inszenierung.
Vielen Dank, Stefan Detjen, Chefkorrespondent im Hauptstadtstudio des Deutschlandradios und Leiter dort. Vielen Dank für Ihren Besuch und für Ihre Gedanken und viel Erfolg fürs hoffentlich baldige Reparieren Ihrer Heizung.
Danke.